Damit hat wirklich niemand gerechnet. Was passiert ist? Heute im Spielejahr 2011, Part 2. Moin moin Leute, heute ist es wieder soweit. Fearlist und heute Spielejahr 2011, Part 2. An meiner Seite sind wieder Johnny.
Hi.
Enrico.
Hi.
Enrico.
Hi.
Arthur.
Ich bin an seiner Seite.
Geil. Moin Leute, habt ihr Bock? Habt ihr richtig Bock auf dieses zweite Spielejahr 2011 Teil Part
2? Bock ist da. Bock ist da. Vor allem in dem ersten Part schon Kracher rausgekommen. Ich bin gespannt, was jetzt kommt.
Noch mehr Kracher.
Nur mehr Kracher.
Ja, immer Krachen.
Krachen.
Gab es nicht mal von Mao Am irgendwie so Kracher oder so?
Ja.
Ja. Also die sind 2011 rausgekommen?
Nee.
Okay.
Aber die gibt's.
Ja, dann haben wir das schon mal geklärt.
Regips.
Aber jeder, der unseren Podcast schon gehört hat oder länger hört, weiß, was im Part 2 als allererstes passiert. Genau. Das Review-Quiz.
Review-Quiz!
Und das ist etwas, wo nicht nur ihr euch heftig immer drauf freut, denn auch wir uns immer heftig drauf freuen, denn Enrico liest irgendwelche Rezensionen aus Steam vor und wir wissen nicht, welches Game es ist und müssen es erraten.
Ich hasse Review-Quiz.
Dazu muss man sagen, Arthur hat noch nie ein Spiel erraten und wird da auch nicht schaffen. Deswegen... Enrico,
du bist aber auch, du bist ein unabhängiger Moderator. Warum bist du so gemein?
Wer sagt, dass er unabhängig ist?
Okay.
Gut, ich fange direkt mal an. Das erste Review kam nach 67 Stunden mit einem Daumen nach oben von Nalt und er sagt, ich habe wegen diesem Spiel den No Nut November verkackt. Sehr abstrakt.
Witcher 3.
Nein.
Ich finde witzig. Egal.
Nie Automata.
Auch nicht, nein.
Boah, guter Pick. Guter
ich hab's noch nicht gesagt, aber wie in jedem Review-Quiz, pro Runde immer nur eine Antwort von den Mitspielern hier. Gut.
Monat November.
Johnny hat noch nicht?
Ich sage Dead or Alive.
Nein.
Okay.
Master Pancakes sagt nach 29 Stunden mit Daumen nach oben, 9 von 10. Es ist wie Doom, nur mit Schwertern und Familienproblemen.
Familienproblem.
Ich sag Final Fantasy 16.
Nein. Soll ich weitermachen?
Also wir sind dann im Jahr 1940.
Kommt das wieder?
Der gewiefte Zuhörer.
Devil May Cry?
Richtig.
What?
Nein.
Es ist Devil May Cry.
Wie Devil May Cry?
Ah, ja, klar, natürlich. Virgil, Dante.
Familienprobleme.
Ja, aber wie No Nut November? Wer ist denn da geil?
Johnny steht einfach auf die falsche Lady, Person.
Triss?
Ich kenne das Spiel.
Ja, siehst du.
Nein, Arthur. Es ist soweit. Also, wir der können Band den Podcast abbrechen. Arthur hat es erraten.
Tschüss.
Dankeschön.
Tschüss. Arthur ist seitdem nie wieder gehört worden im vierten Podcast.
Ja, nee, ey, auf Resident Evil wäre ich nicht gekommen.
Ich habe es natürlich passend zu den aktuellen Themen ausgewählt. Ja, die Serie ist ja vor kurzem rausgekommen. Ich lese aber trotzdem noch die anderen Reviews vor. Ex-Soldier hat nach 22 Stunden den Daumen nach oben gegeben.
Nee. Ex-Soldier.
Und hat gesagt, Vater schneidet dem Sohn die Hand ab. Sohn gegen Vater. Sohn gegen Onkel. Vater gegen Onkel. Vater und Onkel gegen Sohn.
Das klingt nach Tekken, Alter.
Best Family ever. Dann kam das nächste von Jazzy nach 13 Stunden mit dem Daumen nach oben. Dieses Spiel promotet kein Rauchen oder Zigaretten. Danke Capcom. Ich esse jetzt erstmal eine Pizza. Und das nächste oder letzte Kommentar von MyAnimeList ist nach 9 Stunden mit dem Daumen nach oben. Devil May Cry 5 ist ein Spiel über Virgil, der Virgils Bruder und Virgils Sohn dazu bringt, mit Virgil zu töten, sodass Virgil mit Virgil fusionieren kann. 11 von 10. Motivation kommt von Virgil.
Es ist alles korrekt. Es ist alles korrekt.
Inhaltlich 1A.
Das ist wirklich so.
Und der letzte Satz in dem Kommentar ist, I would Virgil again.
Stark.
gut.
Ja, Enrico, danke für das Vorbereiten dieses Quizzes.
Habt ihr die Serie denn gesehen?
Ja.
Yes.
Wie fandet ihr die ganz kurz vielleicht passend zur Thematik?
Also, ich muss sagen, ich fand sie ganz, ganz gut. Ich habe was anderes erwartet.
Mhm.
Aber also lohnt sich auf jeden Fall anzugucken. Und ich will auch nicht viel spoilern, deswegen guckt.
Ich fand die Jokes richtig geil gemacht, gut platziert. Dante macht auch Spaß zuzugucken. Was mich bei Anime-Serien immer rausreißt, sind diese CGI-Passagen. Hm. Eine Szene, die relativ am Anfang kommt, ist diese Motorrad-Szene, die er hat in einer Verfolgungsjagd, die komplett in CGI ist. Und ich hasse sowas. Ich weiß, es ist günstiger und es ist einfacher, aber ich finde es optisch so schrecklich.
Ah, es gibt aber auch gute Beispiele dafür, ne? Das muss man sagen. Wenn CGI genutzt wurde und es gut einfließt und den Stil gut vermischt, gerne. Aber wenn du es so richtig stark siehst und das ein Kontrast ist, dann finde ich das auch nicht geil.
Beim Gucken der Serie war ich echt am Hadern mit mir. Wie soll ich das finden jetzt? Weil wer die eigentliche Story kennt, wird Differenzen sehen, natürlich, und das war auch bei mir so, wo ich gedacht habe, okay, muss das jetzt sein, warum machen die das, ne? Aber wenn man alle Spiele gespielt hat und die Serie guckt, wird man sehr oft sich in den Spielen wiederfinden und Vietnam-Flashbacks von denen bekommen.
Von Virgil.
Von Virgil hauptsächlich. aber
und Virgil es wurde
so viel aufgegriffen aus den Spielen, was mir persönlich sehr, sehr gut gefallen hat. Und deswegen, ich freue mich schon. Man weiß ja, die Serie geht auf jeden Fall weiter. Man weiß noch nicht wann. Aber ich habe da richtig Bock drauf.
Geil. Apropos Serie, habt ihr mitbekommen, Black Mirror, neue Staffel? Habt ihr die schon gesehen?
Nee. Mm-mm. Nee, die kam gestern raus, ne?
Ich glaube ja. Ich glaube, ich habe gestern genau auf Netflix gesehen, neue Folgen.
Nee, habe ich noch nicht gesehen, aber das ist was ich vielleicht morgen anfange. Denn das muss ich bis Montag durchziehen, weil Montag kommt The Last of Us Staffel 2 raus. Oh,
yeah. Stimmt.
Uff. Tag der Aufnahme ist gerade der 12.04., damit ihr es ein bisschen zuordnen könnt. Ja.
Geil, habe ich Bock drauf. Die haben ja schon gesagt, Last of Us wird jetzt in mehrere Staffeln geteilt. Weiß man, wie viele?
Nee, also ich glaube, das ist auch ein bisschen abhängig, was jetzt gaming-technisch dabei rauskommt, aber die haben selber gesagt, Last of Us 2, die ganze Story, das in eine Staffel zu klatschen, das wäre einfach, da würde zu viel rausfallen, zu viel geiler Scheiß, sage ich mal.
Kann ich verstehen.
Und die wollen das jetzt splitten, in wie viele Teile, weiß ich nicht, da haben die noch nichts gesagt, aber es wird auf jeden Fall noch eine dritte Staffel geben. Und dann müssen wir mal schauen, was kommt.
Was es dort gibt, ist ein riesen Shitstorm.
Yes, komisch. Es wird irgendwie immer wieder, das hatten wir bei der ersten Staffel schon, auf die weibliche Hauptdarstellerin irgendwie gehatet. Die kennst du, glaube ich, aus Game of Thrones tatsächlich.
Genau,
ne?
Da hat sie eine Nebenrolle gespielt, die eigentlich sehr gut polarisiert hat. Und ich finde, sie passt gut in diese Serie rein. Ja, sie entspricht nicht ganz der Ellie, die wir aus den Spielen kennen. Ja. Aber trotzdem macht sie ihren Job gut, finde ich persönlich.
Schauspielerisch habe ich da überhaupt nichts zu meckern. Wie gesagt, du hast es auch schon gesagt, optisch passt sie nicht in das Konzept, so wie sie kennen. Aber Wayne, wen juckt das so im Endeffekt, wenn sie gut schauspielert und das gut rüberbringt? Und das tut sie in meinen Augen auch mit Pedro Pascal als eben Beispieler. Das funktioniert super gut. Ich verstehe den Hate einfach nicht. Also es ist richtig weird. Wir hatten das ja auch bei dem Spiel, bei Last of Us 2, wurde ja auch einfach sinnlos gehatet aufgrund von LGBTQ, keine Ahnung was, Geschichten. Mhm. Oder weil die weibliche Gegenspielerin, in diesem Fall auch schon wieder weiblich, den Leuten zu maskulin war. Ja. Ich mir denke, so what, Alter? Was juckt dich das? Also das, was macht dir das Spiel jetzt kaputt oder wie?
Das ist ja passend zum Storytelling auch dargestellt. Also ich fand das alles gut, aber ja, da kann man lange drüber diskutieren, ist auch nicht das Thema für heute. Das Thema für heute sind natürlich richtig geile Spiele aus dem Spielejahr 2011.
Geil. Genau. Und damit würde ich dann auch gleich mit dem ersten Spiel aus dem Jahr 2011 starten. Und das ist am 25. November Minecraft. Ja, Jungs, Minecraft. Ich glaube, kein Mensch kennt Minecraft nicht. Und ich rede dann von, glaube ich, auch allen Altersklassen.
Voll.
Ich glaube, die Kinder schon bei der Geburt kennen sie Minecraft. Aus Minecraft ist damals jeder, also ich erzähl trotzdem mal, was es ist. Man läuft da in so einer Welt rum und kann halt, man hat so eine kubische Welt, so sag ich mal, in großen Pixeln aufgebaut. Und man kann dann halt solche Würfel zerstören, um Ressourcen zu sammeln. Da sind unterschiedliche Ressourcen, ob du Erde, Holz, alles Mögliche, um daraus dann deine Welt aufzubauen. Du kannst dir Häuser bauen, du kannst Custom Mechanismen einbauen, du kannst dann rumlaufen, es gibt auch Gegner, du kannst mit Waffen dann kämpfen. Und ist ja so ein, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennen sollte, so ein Sandbox.
Es ist eine Sandbox, ja. Es ist aber auch das mehr oder weniger das Fundament für die Open-World-Survival-Spiele, wie wir sie heute kennen.
Ja, nicht ganz. Ja, würde ich jetzt auch nicht so weit gehen tatsächlich. Aber Minecraft hat ein absolutes Alleinstärkungsmerkmal. Kein Spiel danach hat es geschafft, das Genre so zu bedienen wie Minecraft. Minecraft hat im Grunde ein eigenes Genre kreiert und es bis heute perfektioniert. Und es ist der absolute Hammer. Ich weiß nicht, wie viel Minecraft ihr persönlich gespielt habt, Jungs. Ich habe unfassbar viel Minecraft gespielt.
Ich so ein bisschen. Also Vanilla habe ich ein bisschen gespielt, dann ging es ganz schnell in die Mods. Aber das Spiel ist ja heutzutage auch noch sehr, sehr aktiv. Meine Neffen
absolut
spielen das jetzt immer noch.
Klar, ich habe es auch vor kurzem, okay, vor kurzem ist jetzt gelogen, aber vor einem Jahr würde ich sagen, habe ich mit ein paar Leuten zusammen auch auf dem Server gespielt und sowas. Für mehrere Wochen jeden Abend einloggen, ein bisschen was bauen, wer hat was gebaut, wie sieht das hier aus, was kann ich hier machen. Hammer, vor allem zum Abschalten habe ich das immer geliebt. Das war richtig geil zum Runterkommen.
Und es war ja auch so krass, die Leute haben ja so viel Zeit investiert in dieses Spiel. Die haben Dinge nachgebaut, die haben, das ist so krass gewesen, die haben ganze Städte nachgebaut, die haben irgendwelche Filmszenen nachgebaut, die haben so geile Sachen gemacht. Und es gibt wenig Spiele, die dir so wenig Grenzen aufsetzen wie Minecraft, weil du konntest alles machen. Du konntest verschiedene Mechanismen einbauen, die Automatisierungen einbauen. Das war einfach oder ist immer noch crazy.
Du hast ein richtig geiles Stichwort gebracht und zwar, dir sind quasi keine Grenzen gesetzt. Die Grenzen waren komplett nicht ausgelotet. Es gibt in diesem Spiel quasi keine Grenzen, weil du kannst so viel machen.
Und die Physics funktionieren super.
Die Physics, klar, das Spiel wurde nach wie vor, also immer wieder weiter bearbeitet, mehr Content und so weiter und so fort. Das Spiel wurde auch besser, keine Frage. 2011 war Minecraft ein ganz anderes Spiel als heute. Ja, das ist ja auch logisch. Aber du kannst so crazy Dinge machen. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Zum Beispiel, nagelt mich nicht drauf fest, ich krieg's jetzt nicht ganz zusammen, aber es gibt irgendwo in irgendeinem arabischen Land, meine ich, gibt es irgendwie keine Möglichkeit, großartig an Bücher ranzukommen. Oder Wissen, Knowledge, in irgendeiner Art und Weise. Die haben kein Internet in der Form, die haben kein Wikipedia oder so, oder irgendwie keinen Zugang zu Wikipedia, irgendwie sowas. Deswegen haben Leute ganze Wikipedia-Seiten und Texte in Minecraft reingebaut in eine Bibliothek, in eine riesengroße Bibliothek.
Alexandria.
Genau, das ist das Vorbild so ungefähr. Und die haben das in das Spiel reingebracht, damit die Leute durch dieses Spiel an solche Infos rankommen können, obwohl sie es offiziell nicht könnten. Völlig crazy. Völlig crazy. Richtig geiler Scheiß. Und Enrico, du hast es vorhin im Vorgeplänkel schon gesagt, dieses Spiel ist auch bekannt durch zahlreiche Mods, die alles auch super krass verändert haben. Battle Royale ist, ich würde fast sagen, nur so groß geworden, weil in Minecraft damals diese großen Turniere stattgefunden haben. 100 Leute starten auf einer Plattform und ballern sich kaputt. Das kam daher, klar, ich meine, hier Twilight Princess wollte ich gerade sagen, wie hieß es nochmal? Hunger Games hatte natürlich seinen Teil daran gehabt, gar keine Frage. Deswegen wurde das in das Spiel reingebaut. Aber wie viele Leute damals Battle Royale dann gespielt haben in Minecraft, wie krasse, welche Turniere es gab. In der deutschen Szene haben sich YouTuber und Streamer zusammengesetzt und haben übelste Events gefahren mit Zuschauerzahlen, das ist jenseits von Gut und Böse. Also das Spiel hat so krass viel gemacht für die Gaming-Schaft und allgemein.
Aber das ist ja auch, also wir haben in ganz vielen Spielen bestimmte Communities. Und ich glaube, es gibt in allen Spielbereichen selten so eine krass große Community wie bei Minecraft. Minecraft ist ja, wir haben in der Folge davor schon drüber gesprochen, Twitch kam an den Start, das Streaming wurde krass Und diese Community hat dadurch noch mehr Zusammenhalt gefunden und angefangen zu modden. Und das Spiel hat so unglaublich krass viele Mods. Es hat so eine riesige Community, die seit Anbeginn des Spieles bis heute einfach noch hinter diesem Spiel steht und eine so krass, sagen wir, sozial und emotionale Community, dass genau solche Sachen, wie du gerade erzählt hast, mit dem Wissen oder solche Sachen, Geschichten gab es ja mehrere, dass sie sowas aufbauen, das ist einfach richtig geil. Und dass ein Spiel, das Minecraft, das da 2011 rauskam, so etwas mit der Gaming-Welt gemacht hat, krass, also wirklich krass.
Durch das System in dem Spiel, durch das Bausystem und durch die verschiedenen Möglichkeiten haben Leute im Spiel PCs gebaut. Also funktionierende, was ist der richtige Begriff dafür? Ist ja nicht PC, aber funktionierende
Rechner.
Rechner, funktionierende
Ist ja mit Taschenrechnern damals Algorithmen, angefangen.
Genau, Taschenrechner, damit hat es angefangen. Und später wurden das, wenn man sich das mal anguckt, so Videos, guckt euch das einfach mal an bei Minecraft, auf YouTube, irgendwie Rechner gebaut, whatever. Da siehst du, du verstehst ja erstmal gar nicht, was abgeht, weil da sind einfach Blöcke über Blöcke über Blöcke und das Zahl übelst langgezogen, übelste Maschinen, voll die großen Viecher. Und dahinter steckt einfach im Grunde genommen nichts anderes als das, was du neben deinem Bildschirm stehen hast, der PC. Natürlich in abgespeckter Variante, keine Frage, ist jetzt nicht, als hättest du plötzlich eine Grafikeinheit und keine Ahnung was, aber funktionierende Berechnungsmaschinen dort, die dir alles Mögliche einfach irgendwie ausspucken können. Selbstbauende Maschinen, die fahren und Häuser bauen zum Beispiel. Das ist völlig abgefahren, auf was Leute kommen in diesem Spiel.
Verrückt, ne?
Das Spiel ist ein sehr gutes Spiel. Ich muss mich aber anhand der Bewertungen, die ich hier abgebe, auf das Jahr beziehen und auf die Vanilla-Version. Weil es ist für mich eindeutig klar, dass dieses Spiel bis heute so krass getragen wird, zum einen wegen den Streamern und YouTubern und zum anderen wegen der Modding-Community.
Mhm.
Ich kann für mich sagen, dass dieses Spiel damals zu der Zeit mich nicht lange gefesselt hat, weil du einfach sehr kreativ sein musst und dich selbst beschäftigen musst in diesem Spiel. Ja, es gibt so eine kleine Story mit dem Enderdrachen und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob es die damals schon gab.
Ich glaube, das kam auch nicht in der 1.0, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Und du wirst halt null geführt, in keiner Art und Weise. Du bist einfach da und dann heißt es, mach was du willst. Ja. Das konntest du machen, aber irgendwann war es auch mal gut. Und dann hat es immer dazu geführt, ich lade mir jetzt dieses Texter-Pack da runter, Texter-Pack, ich kann es schon gar nicht mehr sprechen, diese Skins und hier diese Mods und diese, keine Ahnung was, PvP-Maps und so weiter, das lade ich mir alles runter. Das ist für mich aber nicht mehr dieses Vanillaspiel, das ich halt jetzt hier und heute bewerten muss. Und das war für mich ein großes Problem. Es gab keinen Anreiz so wirklich für mich, weiterzuspielen. Irgendwann hast du gesagt, okay, ich habe das und das gesehen, es hat für mich gepasst, ich habe nach meinem Wissensstand das und das gebaut und jetzt ist auch gut. Ich habe mein Haus gebaut, sieht schön aus, wie bei Sims und jetzt ist auch schon mal wieder gut.
Ja, man muss da Bock drauf haben, ne?
Mich konnte das auch nie abholen, tatsächlich, ne? Sieht man auch in meiner Bewertung. Ich konnte nie was damit anfangen. Mir hat irgendwie Sandbox, verstehe ich und alles, und finde ich auch Hammer, wie kreativ die Leute dabei sind. Meins ist es überhaupt nicht. Aber was ich faszinierend finde, ist, wie viele YouTuber, Streamer und alles Mögliche kennt man, die riesig sind. Und dann werden die oft gefragt, ja, womit hast du denn angefangen,
Content zu machen?
Minecraft.
Ja.
Sehr, sehr viele tatsächlich. Und allein deswegen muss man Credits an das Spiel geben, dass es sowas geschafft hat. Das war natürlich die perfekte Verbindung. Twitch rausgekommen in diesem Jahr, 1.0-Version Minecraft und dann ging's los natürlich. Ne?
Komplett.
Das Spiel hat einfach die Plattform geschaffen dafür, wie es auch zum Beispiel ein Fortnite heutzutage oder vor einigen Jahren stark getan hat. Und dafür muss man die Credits geben. Aber das Spiel an sich hat für mich einfach keinen Mehrwert geboten.
Aber damit kommen wir, denke ich, dann auch mal zur Bewertung. Und genau wie Enrico gesagt hat, wir bewerten hier, weil ich denke, wir werden damit einige Leute nicht glücklich machen. Aber wir bewerten hier die Version 1.0, die 2011 rauskam. Ohne Mods, ohne irgendwelche Sachen, die nachgepatcht wurden. Und haben am Ende eine B-Bewertung für Minecraft gegeben.
Blasphemie ein bisschen, aber ist okay.
Ja, und wenn ihr uns ein bisschen dafür hatet, verstehen wir es auch, aber das mussten wir einfach genauso tun. Dann geht's weiter, denn am 8. November 2011 kam Call of Duty Modern Warfare 3. Ja, die Call of Duty Modern Warfare Reihe geht damit zu Ende mit dem Modern Warfare 3 Teil. Für mich immer noch die beste Reihe, das habe ich glaube ich auch über den alten anderen Modern Warfare Teil gesagt. Und mit Modern Warfare 3 auch nochmal ein richtig geiler Abschluss. Typisch genau Call of Duty, wir sind in einem Ego-Shooter, eine sehr moderne Setting mit Waffen, bla bla. Hat auch einen sehr, sehr coolen Multiplayer gehabt und hat einfach diese Story rund um Captain Price, um Soap und sowas zu Ende geschrieben. Und ich habe dieses Spiel gespielt und am Ende einfach extreme Gänsehaut gehabt. Mhm. Die Story war für mich mit einer der, oder mit die beste Story, die ein Ego-Shooter bis jetzt hatte. Hat mich bis heute, ich habe das Spiel, also die Spielereihe mehrfach durchgezockt und würde es auch ehrlich gesagt, immer wieder tun, weil du kannst es auch tun, das Spiel altert nicht, das Spiel funktioniert, macht Bock, ist geil und ich hoffe, dass Call of Duty irgendwann wieder zurückgeht in genau so eine Schiene, weil das war Call of Duty Hochzeit.
Kurzer Disclaimer an den gewieften Zuhörer. Ich weiß, wir haben in der letzten Folge gesagt, das war's mit Call of Duty, aber wir konnten einfach diesen Titel nicht vom Tisch nehmen. Ja. Wir mussten darüber sprechen, Hazard's gesagt, mit der Story, die einfach genial abgeschlossen worden ist und zum anderen auch das Gameplay, das hier einfach meiner Meinung nach den Höhepunkt getroffen hat. Zum einen grafisch, aber auch vom Spielgefühl und wir mussten es einfach noch einmal nennen, um mit diesem Thema wirklich abschließen zu können.
Ich muss sagen, ich erinnere mich gar nicht explizit an große Verbesserungen oder keine Ahnung was zu den vorherigen Teilen aus dem einfachen Grund, dass ich wirklich dieses Spiel nur gespielt habe, um die Story zu beenden. Ich erinnere mich auch nicht mehr zu 100% an die Story, aber ähnlich wie du, Hase, das Ende hat sich sehr bei mir festgebrannt irgendwie, weil okay, die Geschichte ist jetzt vorbei, man hat es erlebt, es war wirklich nervenaufreibend, es war Action hoch 10, man war teilweise traurig, was ich oder auch sehr emotional angefasst, wow, was ich bei einem Ego-Shooter so gar nicht vermutet hätte, gerade nicht bei einem Call of Duty. Und dann war das Ding auch vorbei. Also das war der Abschluss, es war gut, es war eine krasse Geschichte, es hat richtig viel Spaß gemacht, aber ich könnte jetzt nicht explizit sagen, okay, das war besser, das war schlechter, da war diese eine Sequenz mit diesem und jenem, sondern es ist wirklich eigentlich für mich das Gefühl, wenn ich an Modern Warfare 3 denke, ist es das Gefühl, okay, Abschluss einer guten Reihe und we will never see us again.
Dieses Spiel war mit Gears of War 3 der Grund dafür, warum ich von der PlayStation auf die Xbox 360 gewechselt bin. Also ich habe mir die PS3 ja nicht geholt. Mhm. Genau deswegen, weil ich da einen Bundle hatte und ich fand diese Kombination damals so genial. Es hat mich einfach komplett abgeholt und ich wollte auch diesen Abschluss hier finden mit diesem Titel und es mit dem Ende, es war einfach genial.
Und das, was Call of Duty Modern Warfare, also die drei Teile, so genial auch gemacht hat, zu dieser Story, die Charaktere, man hat eine extreme Bindung aufgebaut. Wir hatten Captain Price, wir hatten Soap, wir hatten Ghost, wir haben die alle lieben gelernt. Und diese Serie hat genau das gemacht, was man tun muss, damit die Leute so eine Bindung zu dem Spiel bekommen. Sie haben mit unseren Emotionen gespielt und einen Charakter nach dem anderen sterben lassen.
Ja, Spoiler?
Spoiler, Entschuldigung, aber
nach 13 Jahren.
Das ist. Und ich hatte es selten in einem Spiel, so wie bei Call of Duty Modern Warfare, dass ich die Leute danach vermisst habe.
Okay, sorry, wir gehen jetzt einfach ganz kurz ins Spoilergebiet rein, ja? So ganz kurz. Wenn ihr nicht hören wollt, schaltet für 20 Sekunden ab. Oder 30. Das Ende, wo du dann mit Captain Price, ich glaube, ich weiß nicht, sitzt du in so einem Aufzug oder sowas? Ist ja auch egal.
Du bist
egal.
Mit Captain Price in einem in dem großen Suit da in diesem mit der Minigun.
Ja.
Bist du ja reingestürmt.
Ja.
In dieses Gebäude.
Und dann ganz am Ende, letzte Cutscene, Captain Price hat die ganze Scheiße überlebt. Er hat seine alte Truppe gerecht. Das ganze Ding ist endlich vorbei. Er hat die Bösen besiegt, so ungefähr. Und dann sitzt er da und zündet sich seine Zigarre an.
Und auch der Moment vorher, wie der Typ, der wurde ja erhängt von Captain Price. Ja. Voll crazy.
Ja, stimmt.
Ich hatte so Gänsehaut. Ich fand das so krass. Und dieses Ending mit Captain Price und seiner Zigarre am Ende.
Das war so perfekt. Und du sitzt, also ich saß da und dachte, Gänsehaut des Todes. Das war so krass geil. Weil es war einfach eine Reise. Es war eine krasse Reise. Und wenn man sich vorstellt, dass Captain Price ein echter Mensch wäre, so ungefähr, man nimmt die Gefühle ja so ein bisschen mit, dann denkt man sich, du harter Motherfucker hast echt einiges an Scheiße erlebt. Diese Zigarre hast du dir heftig verdient. Die muss die leckerste Zigarre deines Lebens
sein. Wenn du groß bist, dann willst du genauso sein wie ich.
Ja, ist echt so.
Nach dieser Szene habe ich mir erstmal meine Kaugummi-Zigarre angezündet.
Enrico saß auch mit seiner Kaugummi-Zigarette.
eine Frage habe ich. Und zwar für mich mitunter der Grund, warum Call of Duty dann schlechter geworden ist irgendwann. Wir sehen am Gameplay, die Waffen haben noch vernünftige Bezeichnungen. AK-47, ja. P90. Wann ist es umgeswitcht? Weiß es jemand?
Oh, ich glaube, das ist auch unterschiedlich von Teil zu Teil, ne?
Ja.
Also sicher? Danach hattest du ja, glaube ich, ziemlich viel mit diesen Infinite Warfare, sehr, sehr abgespaced und keine Ahnung was. Dann bist du wieder in die, ich will nicht Vergangenheit sagen, aber ne, ein bisschen die altertümliche Zeit mit Schwertern, wie Hase sagen würde.
Mittelalter.
Ich habe irgendwas im Kopf, dass da irgendeine rechtliche Geschichte dahinter steckt, dass ab irgendeinem Teil, ich weiß nicht genau wann, dass es einfach verboten wurde, die normalen Bezeichnungen zu nennen.
Ist gut möglich.
Weil bei Warzone hatten wir das ja auch. Wir hatten eine ganz klare AK da liegen, die hieß nicht mehr AK.
Ja, stimmt.
Na? Und
ich kann mir vorstellen, dass es was mit dem Schutz für Kinder zu tun hatte.
Möglich. Sehr, sehr gut
möglich. Ja gut, aber du hast ja sowieso einen Schutz für Kinder, weil es ist kein Spiel für Kinder. Also ja, aber den Step musst du nicht machen.
Diesen Bezug zu den Waffen nicht aufzubauen. Kann ich mir vorstellen. Ey, wir wissen ja heutzutage, was für Regeln es ständig gibt und indizierte Spiele, die eigentlich gar nicht indiziert sein sollten und so weiter.
Naja.
Ja, aber das ist wäre mal interessant. Also wenn ihr Bescheid wisst, warum es so ist, dann schreibt es gerne in die Kommentare oder ruft Arthur an und erzählt es uns gerne.
Meine Nummer ist 555 Nase.
555 Hase. Die Javelins schießen zum Beispiel auch so geil, ne? Diese Luftschlag-Dings. Nee, Javelin war nochmal andere. Das waren die Raketenwerfer, die du anvisierst und dann schießt er automatisch.
Genau,
ne?
Die Lenker.
Was waren diese Luftschläge gerade eben? Oh, wie geil, ey, dass du oben startest und dann schießt du nach unten auf die Map. Oh,
Killstreak, Junge.
Geil, ey. Es ist schon echt, ist schon wirklich gut. Das letzte wirklich gute Call of Duty. Und ich glaube wirklich, ab jetzt müssen wir unser Wort halten. Wir reden nie wieder über Call of Duty. Kann das sein?
Wahrscheinlich Warzone.
Ja, also ich denke, nie wieder ist ein bisschen überholt, aber
nächste Folge.
Die Teile, die danach kommen und Infinity War und sowas.
Spiel des Jahres.
Finde ich auch nicht wert, darüber zu reden. Aber da wir auch schon über Call of Duty Modern Warfare und Modern Warfare 2 gesprochen haben, würde ich hier dann auch den Cut machen und zur Bewertung kommen. Denn Call of Duty Modern Warfare 3, danke, dass es dich gibt, hat von uns eine A-Wertung bekommen.
Nebenbei bemerkt, das Spiel ist auch auf dem Nintendo DS rausgekommen.
Ich habe kompetitiv gespielt auf dem DS.
Und mit dem geilsten Datum, was es gibt, am 11.11.11 kam The Elder Scrolls Skyrim raus. Genau, Skyrim. Ich glaube, wir haben hier sowas Ähnliches wie Minecraft von ein Spiel, das rauskam und die Welt erschüttert hat und verändert hat, würde ich mal sagen.
Das hat Impact gegeben, hundertprozentig. Skyrim, wir haben darauf gewartet, ohne Ende. Alex und ich besonders, Shoutout geht raus. Und Alex hatte mir damals schon Oblivion gezeigt, mich auf die Spur gebracht. Und mit Skyrim ging das dann weiter. Meine Fresse, die erste Szene, man sitzt in dem Wagen als Gefangener. Wie viele Memes gibt es darüber mittlerweile?
Heute parodiert bis zum geht nicht mehr.
Du bist wach. Immer diese Unfall-Memes oder wenn jemand auf die Schnauze fällt. Und
dann die weiße Blende und dann sitzt du in der Kutsche.
In eine andere Welt teleportiert einfach.
Isekai auf einmal.
Isekai. Skyrim, Alter. Und das Spiel ist einfach schön. Es ist so toll. Dieses Gefühl, was bei jedem Elder Scrolls ist, du gehst raus in die Welt nach dem Prolog quasi. Irgend so ein Spasti kommt auf dich zu, gibt dir eine Quest. Du läufst 5 Meter weiter, auf einmal passiert irgendwas, du kriegst eine Quest.
Das passiert ja aber auch hier in der Innenstadt immer.
Grundsätzlich.
Ne? Auf einmal kommt ein Drache.
Ploppt alles auf.
Kriegst eine Quest.
Kriegst eine Quest. Und das ist das, was es ausmacht. Die Welt ist so schön, so voll. Es ist eine Open World. Johnny, ich weiß, nicht so Fan. Aber man muss dazu sagen, diese Open World, die ist groß, verdammt groß, aber so gut befüllt. Das ist wieder dieses Gothic-Feeling, was ich da hatte. Du gehst irgendwo hin, findest irgendeine Höhle, da ist eine Legendary-Waffe drin. Du denkst dir, wow, was passiert hier? Und diese Befriedigung, die hast du bei Skyrim grundsätzlich. Die Quests, die du machen kannst mit den verschiedenen, Gilden, nenne ich das mal, denen du dann angehörst. Du musst dich nicht entscheiden, also es ist keine permanente Entscheidung, sage ich mal. Es ist nur eine Questreihe sozusagen. Du kannst aber alle Gilden-Questreihen erledigen in einem Playthrough. Die Möglichkeiten, diese Quests zu erledigen, die sind schier unendlich. Du hast immer die Wahl, gehst du auf die Seite, beschützt du den oder tötest du den oder sonstiges, wendest du dich gegen deine Questgeber beispielsweise.
Du wendest
oder
dich gegen mich.
Rache. Fußroda. Und das war so toll. Und 2011, das war der Meilenstein. Ich glaube sogar Game of the Year ohne Probleme geworden.
Ja.
Das war ein absoluter No-Brainer. Und das, was Skyrim allen gegeben hat, ist einfach nur unvergleichlich bis heute. Es kommen immer noch Versionen raus. Wir machen immer Running Gags darüber, dass du Skyrim auf deinem Kühlschrank mittlerweile spielen kannst. Ne?
Fact. Es gibt Skyrim VR. Funktioniert nicht geil, habe ich gespielt, aber es gibt's. Du kannst es, glaube ich, wahrscheinlich schon auf Smartwatches spielen. Ich weiß es nicht. Das Spiel ist auf allem spielbar, weil Bethesda dieses Spiel auf alles rausgebracht hat.
Und die schlachten das Thema aus. Heftig.
Sie schlachten es aus, aber es macht ja auch Sinn, weil dieses Spiel ist nun mal nicht zu unreich, dieses große Spiel, das es ist.
Und warum ist es so gut? Du musstest dir niemals Sorgen darüber machen, okay, wie skill ich mich jetzt? Ich bin so ein Mensch, ich muss immer vorher Guides angucken, Listen machen und keine Ahnung was. Ich liebe ja, Listen zu machen.
Mhm.
In diesem Spiel hast du dich in den Skills verbessert, die du benutzt hast. Ja. Sprich, ich wollte stealthmäßig spielen, ich habe es immer und immer wieder versucht und wurde immer und immer und immer besser. Ich habe den Bogen viel benutzt und habe von Weitem gesniped, zack, wurdest du im Bogen besser. Taschendiebstahl, zack, darin wurdest du besser. Ich habe mir in diesem Spiel bestimmt 5 Charaktere gemacht, die alle irgendwas anderes gemacht haben. Ob es nachher der Ork ist mit den Duels oder der Magier und so weiter. Das hat so viel Spaß gemacht.
Alter Hut, hat Final Fantasy 2 1993 oder 94 schon gemacht. Ich sag's nur.
Wir brauchen ein Remake.
Nur weil wir in der letzten Folge und diese Folge noch gar nicht drüber gesprochen haben, Metal Gear Solid.
Stimmt, wir haben echt Metal Gear Solid lange nicht mehr erwähnt.
Die Welt ist auch so riesig, wenn du wirklich von einem bis zum anderen Ende hin laufen wolltest, du bist ewig gelaufen.
Ja.
Es gab ja diese Fast-Travel-Methoden mit der Kutsche, aber du wurdest ja teilweise, glaube ich, auch von Drachen dort angegriffen dann oder von sonst irgendwas.
Ja, irgendwelche Events oder sowas, die passiert sind quasi.
Aber es war so interessant zu erleben, was in diesen verschiedenen Welten oder verschiedenen Orten passiert. Und wenn du wirklich alles erleben wolltest, durch die Entscheidung, Arthur, du hast es ja schon gesagt, hat sich immer was verändert, musstest du dir fast andere Charaktere machen, um dann mal den anderen Weg zu sehen. Und wie gesagt, ich habe viele Charaktere gehabt, ich habe sehr viel gespielt in diesem Spiel und ich habe es sehr geliebt. Für mich war es zu dieser Zeit eins der besten Spiele ever.
Das Nonplusultra, als es rausgekommen ist, gar keine Frage. Warum das Spiel auch immer noch so krass am Leben ist, ist wieder das Thema Modding Community.
Ja.
Das Spiel wurde so tot gemoddet ohne Ende. Mittlerweile, wenn du jetzt die aktuellsten Mods siehst, das sieht einfach schön aus. Das gibt.
Kannst alles machen auch dort.
Das ist wirklich unglaublich. Auf Resolution und Charaktere und alles Mögliche. Sieht alles so krass aus. Mit teilweise Story-Mods und alles Mögliche. Ne?
Ja,
da haben Spiele gemoddet und daraus andere Spiele hergestellt quasi auf dieser Basis. Ne?
Ja.
Die auch sehr, sehr geil sind. Ne? Die haben fast nichts von Skyrim wirklich behalten sozusagen, hauptsächlich nur die Engine. Ansonsten ist alles, die Skillung ist anders, das Gameplay ist anders, alles möglich.
Man kann aktiv sagen, Skyrim wurde totgemoddet.
Hundertprozentig. Teilweise gibt es Mods, dass du das Kampfsystem von The Witcher 3 da reingemoddet hast und alles Mögliche.
Ja.
Die Möglichkeiten sind schier und endlich und das ist das Geile, was Bethesda nun mal ausmacht. Die lassen es zu, ohne Probleme, die feiern das. Die wirken teilweise sogar mit, dass die den Moddern helfen, eine Plattform denen geben, wie die zu arbeiten haben. Nicht wie die zu arbeiten haben, sondern es ihnen erleichtert auf jeden Fall.
Genau.
Im Gegenteil zu Ubisoft.
Aber
Capcom.
Capcom. Ubisoft und Capcom-Hate muss in jeder Folge sein.
Aber hätten die das nicht gemacht, dann wäre Skyrim schon lange tot.
Ja,
das hätte niemals so lange überlebt. Heutzutage, jeder Fünfte spielt noch Skyrim.
Ja, aber
wenn er Bier aus dem Kühlschrank holen will, zockt er erstmal vorher Skyrim auf den Kühlschrank.
Welche bessere Werbung kannst du haben, als dass dein Spiel totgemoddet wird mit allen möglichen Sachen und die Spielzeit noch mehr streckt? Du kannst direkt sagen, hey, du kaufst dieses Spiel für 60 Euro damals, was weiß ich, und du hast 5 Millionen Stunden Spielzeit, wenn du Bock hast, so ungefähr.
Absolut.
Es ist doch, besser geht's gar nicht. Warum sollte man das verbieten?
Was ich in diesem Spiel nicht so schön fand, war das Inventarsystem. Das fand ich sehr veraltet.
Das war echt scheiße.
Auch mit dem Gewicht und so weiter von den Sachen. Ja, das ist sehr realistisch. Du kannst nicht alles tragen, ist gut. Mhm. Aber es war teilweise ein Kampf, wo du gucken musstest, okay, wie viel Stärke hat mein Charakter, damit ich das mittragen kann und so weiter und so weiter. Weil du hast ja viel eingesammelt in dieser riesigen Welt und das hat dich teilweise stark ausgebremst. Und das andere, was ich schwierig fand, ist für mich das Nahkampfsystem mit den Gegnern. Wenn du Nahkampfwaffen hattest, du wurdest ständig getroffen, du musst richtig aufpassen. Es erinnert mich so ein bisschen an die älteren Gothic-Teile, wo ich das auch immer schwierig fand, aber vielleicht ist es meine persönliche Meinung, aber dafür ist es ja auch unser Podcast, um unsere persönliche Meinung darzubieten. Nahkampfsystem und Inventar fand ich persönlich nicht so gut umgesetzt.
Mhm. Nichtsdestotrotz, ich warte sehnsüchtig auf ein Elder Scrolls 6.
Ja, auf jeden Fall. Ist
doch angekündigt.
Ja, aber quasi, wann kommt das? Ne? Aber wir wissen, so ein Spiel dauert. Das dauert herzustellen. Und wenn wir jetzt 14 Jahre keinen weiteren Teil, gut, es gibt ein MMORPG von Elder Scrolls, das wissen ja sehr viele. Es ist natürlich nicht vergleichbar mit Skyrim. Es ist ein MMORPG, es ist vom Gameplay ganz anders, ja. Aber Elder Scrolls 6, das wird wieder reinhauen, ohne Ende. Ich bin gespannt. Es gibt schon Infos tatsächlich, in welche Welt es spielen wird. Ne? Also Oblivion war ja in Cyrodiil, ne? Da wo die königliche Hauptstadt dann noch ist, die man auch besuchen kann in Oblivion. Skyrim ist der Namensgeber, in Skyrim spielt das, die Eisregion dann dementsprechend dieser Welt. Und wenn man so ein bisschen die Story und die ganze Welt so ein bisschen erkundet, kennenlernt oder sonstiges, dieses riesige Skyrim ist im Vergleich nichts. Hm. Im Vergleich nichts. Wir hatten Morrowind, Riesengebiet. Ja. Wir hatten Daggerfall, auch Riesengebiet. Wir hatten Cyrodiil bei Oblivion. Diese Welt ist einfach so fucking riesig. Und der Wiedererkennungswert ist enorm. Du gehst durch diese Welt, du findest irgendwo mitten im Nirgendwo auf dem Berg irgendein Altar von einem sozusagen Gott, der aber ein Dämon ist, ne? Der dann die Leute verführt zu seinem Altar. Dort kriegst du natürlich wieder eine Quest, wie es auch anders sein soll. Aber diese Götter und Dämonen und alles Mögliche, die siehst du immer wieder bei allen Elder Scrolls-Teilen. Das ist genauso ein Nostalgiefaktor für mich wie ein Persona oder Shin Megami Tensei mit den Dämonen. Ne?
Mhm.
Und das ich liebe so einen Scheiß einfach.
Okay, ich denke, damit haben wir auch genug zu Skyrim gesagt und warten dann, bis Elder Scrolls 6 rauskommt. Genau. Und kommen damit zur Bewertung. Skyrim hat von uns ein A bekommen. Und damit gehen wir weiter zum nächsten. Am 15. November kam Saints Row The Third raus. Wir haben mit Saints Row, das hat, da haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, über den zweiten Teil, wie nennt man das, eine GTA-Verarsche. Ist halt ein Spiel, das ähnlich aufgebaut ist wie GTA, auch von der Story her, den dritten Teil jetzt davon. Und in einer sehr witzigen Storyline und auch Gameplay eingebaut. Ne? Also man kann echt komische Sachen da machen und es ist halt wie ein GTA, nur in sehr lächerlich.
Das hatten wir ja erwähnt, Saints Row 1 wollte stark sein, wollte seriös sein, wollte ein GTA sein, GTA-Konkurrenz machen. Ab dem zweiten Teil hat es angefangen, lächerlich zu werden, der dritte Teil übertreibt es maßlos.
Ja.
Maßlos. Alles, was man will. Aliens, Zombies, was gab es da noch nicht alles? Finisher-Moves gegen Passanten, irgendwelche Wrestling-Dinger, RKOs und was weiß ich nicht alles. Riesen-Dildos, mit denen man Leute verprügeln kann. Alles dabei.
Alles dabei.
Wie bei Cyberpunk. 10 von 10.
Wie bei Cyberpunk. Nur besser.
Nee, ey, sorry, ich bin da komplett raus.
Ja, also es ist ja eigentlich auch ein ganz cooles Spiel gewesen. Es hat schon Spaß gemacht. Es kommt natürlich lange, lange, lange nicht an ein GTA ran. Aber es war schon ganz witzig, wenn man Bock hat auf sowas, Lächerliches, sage ich mal einfach. Ne? Man lacht viel bei dem Spiel in bestimmten Situationen. Insgesamt geht einfach die Geschichte um die Saints weiter. Die Saints.
Es reicht ein 5-Minuten-Gameplay-Video, damit wir...
das Ding ist, das Spiel wird mich nicht überzeugen, aber guckt euch wirklich mal Gameplay an. Das ist lächerliche Scheiße, bis zum geht nicht mehr. Aber ich lache mich kaputt, ja.
So sollte GTA im Endgame sein, wenn man die Story durch hat, wenn man nur noch Mayhem macht, weißt du?
Genau, so sollte es aussehen. Stimmt schon. Ich fand geil, die haben gerade du hast quasi mit so einer Art Javelin hier gerade geschossen. Das Geschoss ging nach oben, kam auf den Boden in irgendeinem Gebiet, wo 20 Leute standen. Du machst alle gleichzeitig kaputt und plötzlich steht da District Control. Also du hast quasi diesen District komplett geklärt und mit einem Schlag. Hast du einfach geschafft jetzt.
Und auf einmal steht da ein Panzer.
Das sind halt diese Nebenquests, die du hast, ne? Solche Minispiele. Das mit dem Panzer zum Beispiel, da musst du mit dem Panzer durch die Stadt fahren und so viel wie möglich zerstören. Und du kriegst halt fürs Zerstören Geld. Und du musst halt eine bestimmte Anzahl an Geld musst du dann gesammelt haben, damit du Schaden gemacht haben, damit du das dieses Minispiel schaffst. Und solche Minispiele hatten die ganz viele da eingebaut, ne? Die sind alle mega verrückt. Auch die Outfits, die Waffen. Ey, du kannst da Leute mit einem riesigen Vibrator verprügeln, Riesendildo. Du hast da den Leuten in die Genitalien gehauen, du hast den Leuten da RKO gemacht und sowas. Das war einfach witzig.
Das Spiel ist ja einfach genau das, wenn ihr damals bei Vice City oder bei den anderen neueren GTAs einfach nur die ganze Zeit Scheiße gebaut habt.
Ja.
Auf die Story komplett keinen Wert gegeben habt, aber einfach nur Scheiße machen wolltet, Leute umfahren, Leute zusammenschlagen, irgendwelche Panzeraktionen haben wolltet. Genau daraus ist dieses Spiel entstanden und genau das ist dieses Spiel auch. Nur es gibt hier 100-mal mehr Möglichkeiten, als es GTA macht, weil es den Fokus drauf legt. Ja. Wir haben hier irgendwelche Suplex- und Wrestling-Moves, die du da mit irgendwelchen Passanten einfach machen kannst. Du ziehst eine Knarre und haust den Leuten mit der Knarre einfach in die Eier und solche. Dann wechselst du die Waffe, nimmst eine Pumpgun und haust den wieder in die Eier, anstatt zu schießen. Und es ist einfach unfassbar. Man
nachgeladen.
Man guckt sich dieses Gameplay an und man ist einfach nur fasziniert, was alles möglich ist. Also woran die Entwickler gedacht haben, weil die müssen ja genauso viel Scheiße im Kopf haben wie wir.
Die müssen sich tierisch den Arsch abgelacht haben, hundertprozentig. Aber es gibt ja bei GTA auch, du läufst durch die Welt und ab und zu kommt ein NPC, ein besonderer NPC, der so ein bisschen verrückt ist. Irgendwelche Faxen macht oder was weiß ich, über Dämonen redet. Hier ist fast jeder NPC so kaputt. Ne?
Wir fahren hier in eine Straße rein, auf einmal steht da ein Düsenjet.
Ja.
Mit Flammenwerfer. Nee, Laser.
Das ist ein Raumschiff.
Das ist das Gleiche, nur anders.
What the fuck?
Ein Raumschiff.
Ich hab Bock auf das Spiel, warum?
Dann spiel doch.
Danke.
Gibt's nicht mittlerweile einen vierten Teil?
Weißt ja, du der vierte Teil, nee. Der vierte Teil war aber nochmal anders. Der vierte Teil hat nämlich Infamous Parodie gemacht. Da warst du auch so ein Superheld-mäßig, bist durch die Gegend gejumpt, wurdest immer stärker.
Ja, ja.
Also ganz ehrlich, Arthur, ich kann es dir empfehlen, wenn du Bock hast. Das ist jetzt kein Spiel, wo ich sage, boah, du musst unbedingt zocken, aber du mal Bock drauf hast, das macht Spaß. Ich habe die Teile gezockt, ich fand's mega witzig. Den vierten Teil habe ich komplett durchgespielt, weil das fand ich richtig witzig.
Mhm.
Also ich kann es empfehlen.
Was ein random Shit einfach nur passiert die ganze Zeit, ne?
Wirklich, voll witzig. Und die Story auch. Also die Story ist genau auch in diesem Stil, in diesem witzigen. Sehr gut, du hast da immer deine Charaktere, die du auch aus der Reihe kennst. Mhm. Und die Story daneben, was da alles passiert, was für verrückte Sachen. Das ist so krank, aber mega witzig.
Die Teile sind auch tatsächlich relativ oft in den ganzen Sales, die es ja ständig gibt, mit dabei. Also wenn ihr mal Bock habt, einfach ein, zwei, drei Tage richtig viel Scheiße zu machen, schaut mal in den Sale rein, da findet ihr so einen Teil bestimmt.
Alles klar.
Ja, ich denke, damit haben wir auch genug zu Saints Row erzählt und kommen zur Bewertung, denn wir haben es mit einem B bewertet. Weiter geht es dann mit dem 20. November. The Legend of Zelda, Skyward Sword. Mal wieder ein neuer Zelda-Teil. Ich denke, wir müssen nicht sagen, dass es ein geiles Spiel ist, denn es ist ein Zelda, The Legend of Zelda-Teil. Ja, kam für die Nintendo Wii raus, hatte auch dann die Steuerung mit dem Controller mit eingebaut, dass man dort dann diesen nutzt, um bestimmte Bewegungen oder Aktionen auszuführen. Ja, aber richtig geiles Game, denke ich, oder? Was sagt ihr Jungs?
Ist das nicht in diesem Teil so, als wären wir die Bewegungssteuerung hier jetzt, dass die das Spiel komplett gespiegelt haben, weil Link eigentlich Linkshänder ist, also das Schwert mit links trägt, ein normaler oder der Regelspieler, sage ich mal so, ja, aber Rechtshänder ist und die anstatt Link zu verändern, die ganze Welt auf links gedreht haben?
Das haben sie bei Twilight Princess schon gemacht und hier dann nochmal.
Fand ich total interessant.
Ja.
Verrückt, ne? Es ist auch, wird ein bisschen vertreten von der Community oder sonstiges, warum Link das Schwert hier in der rechten Hand hat, ist storybedingt, weil wir haben hier das Prequel, das ist quasi chronologisch gesehen der erste Teil der Legend of Zelda-Reihe.
Ja.
Und wie das Ganze entstanden ist mit später Ganondorf, hieß der Bösewicht Demise.
Ja.
Und Prinzessin Zelda ist natürlich auch, sieht etwas anders aus, Link sieht etwas anders aus, alle leben im Himmel, also es ist kein Standard Zelda, wie man das kennt. Viele waren tatsächlich auch enttäuscht vom Stil, wie das aussieht und alles mögliche, sehr freundlich, sehr spielerisch, sehr kindisch, weil die Leute natürlich vorher Twilight Princess hatten. Twilight Princess, einer der beliebtesten Teile der Legend of Zelda-Reihe, und viele waren nicht d'accord damit, dass es wieder fröhlicher wird. Jeder will dieses abgefuckte Zelda, wo es dunkel ist, wo Shit passiert, teilweise sehr gruselig ist auch, wenn man sehr, sehr jung ist. Und das hatte man hier nicht. Aber nichtsdestotrotz ist es so schön gewesen, einfach nur die Entstehungsgeschichte zu bekommen, wie das Ganze passiert ist. Warum dieser Zyklus von Link, Zelda und Ganondorf dann immer wieder passiert, das erfährt man alles. Sehr schön verpackt, würde ich sagen.
Genau, gleichzeitig ist die Aufgabe, wenn ich mich richtig erinnere, dass wir quasi das Master-Schwert herstellen.
Ja.
Ich glaube, dass das in dem Teil, wo quasi das Master-Schwert das erste Mal geschmiedet wird, und da hat es auch seinen Ursprung. Also wie du sagst, alles dort hat seinen Ursprung und ist wirklich, wirklich toll. Wir sehen, dass Zelda in diesem Teil tatsächlich keine Prinzessin ist in dem Sinne, wie sie es in den anderen Teilen ist, sondern sie ist einfach auch eine Freundin von Link. Die sind dort, sie ist natürlich auch relevant und hat natürlich eine gewisse Bedeutung, keine Frage. Das stellt sich dann auch raus, aber erst einmal ist sie einfach nur, die leben zusammen in einem Dorf und die sind befreundet und plötzlich passiert dies und jenes und es ist echt schön und ich finde tatsächlich, dass Skyward Sword fast die besten Dungeons in einer Zelda, in der Zelda-Reihe hat. Mhm. Weil die waren richtig geil. Dieses indische Dungeon-Flair erinnert euch noch mit diesem Mehrfachschwert-Dude und sowas, wo du das Einzelne mit der Peitsche rausziehst. Du hattest, was war denn da noch? Du hattest diesen, ich stehe gerade auf dem Schlauch, das war Twilight Princess, woran ich gerade denke, mit den Beyblades, ne? Das war Twilight Princess. Was war denn? Ach, hier, das Schiff. Das Schiff mit den Gezeiten und Zeitansichten, den du spielst und sowas. Es gab schon richtig, richtig geile Dungeons. Und
da waren die noch sehr, sehr innovativ mit den Dungeons, ne?
Voll.
Sämtliche Teile, was wir zum Beispiel bei Breath of the Wild ja
komplett vermissen.
Schrott.
Kompletter Schrott.
Was
kannst
das angeht.
Kannst du sagen, wie du, was du möchtest. Tears of the Kingdom, genauso Schrott. Die Dungeons, die haben einen leichten...
Besser, um einiges
ein
besser.
Also. Ja, aber nicht das, was sie früher waren, ne? Und, du hattest hier die Bewegungssteuerung, das haben wir ja schon gesagt. Geil war, dass du wirklich jetzt auch aktiv bestimmte Bewegungen machen musstest, um auch Gegner so zu töten. Mhm. Weil du nur zum Beispiel dort diagonal konntest oder dies oder jenes. Das war echt cool, das hat Bock gemacht.
Teilweise mit der Bewegungssteuerung Lichtstrahlen durch das Schwert reflektieren in bestimmte Richtungen als
genau.
Rätselpassagen.
Wie genau. Bei Transformers, wenn das Licht von der Disco-Kugel umgeleitet wird. Ihr kennt vielleicht noch die Armbewegung von Shia LaBeouf, wo er seinen Bizeps zeigt.
Genau. Du konntest deine Ausrüstung durch Materialien verbessern. Es hatte so leicht mehr RPG-Elemente als vorher. Es war schon echt schön. Der Stil hat mich nicht abgefuckt. Ich mochte den. Ich mag dieses ja Comichafte schon fast, weil es auch sehr, sehr liebevoll gezeichnet ist.
Auch Erwachsene.
Ja, auch Erwachsene. Und du hattest coole Charaktere, du hattest so deine Homebase in der Luft, das fand ich immer geil. Ich liebe es, wenn du so einen Rückzugspunkt hast. Mhm. Das ist schon echt nice. Was mir absolut nicht gemundet hat in diesem Spiel, war einmal die Begleiterin, Vieh. An sich ein cooler Charakter, weil wenn man dann auch herausfindet, was Vieh im Endeffekt ist und bla und was passiert.
Spoiler mal ganz schnell.
Vieh wird, Spoiler. Entschuldigung. Vieh wird zum Masterschwert im Endeffekt.
Ah,
so. Und ich dachte mir, was ist das für ein Vieh?
Vieh ist im Masterschwert. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr danach in einem Zelda-Spiel das Masterschwert gezückt habt, Vieh ist das.
Ja.
So, ne? Und genau, das mich hat genervt, dass der Begleiter, die Begleiterin, was auch immer es war, alle 3 Sekunden genervt hat. Und zwar wirklich aktiv so, dass du die nicht mal abstellen konntest.
Sind wir schon da? Sind wir schon da?
Ja,
sind
so ungefähr. Da? Und du kommst, 2 Sekunden kommst du in ein Gebiet, hey, wie wär's, wenn du das und das mit dem verbindest? Und denkst dir, Bruder, also
ich habe noch nicht mal die Textstände gelesen.
Ja, ohne Scheiß.
Aber Vieh war auch sehr monoton im Verhalten und im quasi Reden. Ne?
Ja.
Es war nichts Aufregendes oder Sonstiges. Nee. Ne?
Das war kein, hey, listen. Gut, Navi war auch scheiße, aber ihr wisst, was ich meine. Und was auch kacke war, das Spiel hat jedes Mal, wenn du das Spiel neu gestartet hast, also ausgemacht, am nächsten Tag hast du weitergespielt, hast du einen blauen Rubin aufgesammelt, hat er dir jedes Mal gesagt, hey, ein blauer Rubin, der ist 5 Rubine wert.
Quatsch.
Jedes Mal. Das hey, ein roter Rubin, der ist 20 Rubine wert. Und du denkst dir, halt die verdammte Fresse, ich weiß es.
Ich kenn die Währung.
Das ist echt so.
Ich lebe
seit
hier.
20 Jahren kenne ich diese Währung. Was redest du da?
Sitzt du da mit einem Bart, Alter, sitzt und spielt dieses Spiel.
Ich bin
und
ich will dir erzählen,
wie die Währung funktioniert, Alter.
Ja, aber du musst ja auch überlegen.
Ich bin die Bank in diesem Spiel.
Es hätte ja passieren können, dass Inflation oder so kommt. Ne?
Ja, okay.
Der blaue ist nur noch 4 wert.
Mit einer Inflationsmod wäre das sinnig, aber so nicht.
Ja, dann,
Ende der Geschichte.
Dann würde ich sagen, kommen wir zur Bewertung von Skyward Sword und wir haben dort ein B gegeben. Und somit kommen wir zum letzten Spiel aus 2011. Am 22. November kam Dark Souls. Jungs, Dark Souls, bahnbrechendes Ding in dieser Reihe. Wir hatten vorher schon Demon's Souls gehabt und mit Dark Souls kam eines von der, das erste Spiel der Trilogie, ein unglaublich geiles Game von From Software. ich glaube, jeder Mensch, der irgendwie was mit Gaming zu tun hat, kennt Dark Souls und jeder kennt den Spruch, ist halt kein Dark Souls, weil wenn etwas bockschwer ist, dann ist es Dark Souls.
Ja, praise the sun, Alter.
Praise the sun. Dark Souls hat auch, finde ich, sehr stark die Spiele- oder Gaming-Branche verändert. Jeder kennt das Spiele-Genre Souls-like. Einfach Spiele, die an Dark Souls angelehnt sind, vom Gameplay her, von dieser Schwierigkeit, dieses Bosse bekämpfen und ähnliches.
Du hast es einfach geschafft, wenn du ein Genre erfindest, quasi
so,
prägst. Ne?
Wirklich. Und mit Dark Souls ein unglaublich cooles Spiel, sehr, sehr schwer. Ich habe es selber auch damals gezockt, aber erst sehr spät. Ich habe es mal angefangen, bevor ich diese Dark Souls überhaupt kannte, noch bevor ich Demon's Souls kannte, und dachte so, beim ersten Gegner schon, ja, das war schon gar nicht so einfach. Du bist zum ersten Boss gekommen und dann so oft gestorben, dass ich gesagt habe, ich will die Spiele nicht mehr spielen. Hab dann irgendwann wieder angefangen und es lieben gelernt. Und mega, mega cool. Also so typisch von From Software. Man läuft rum, tötet ein paar kleine Viecher, kommt dann zu einem Boss und stirbt und stirbt und stirbt und stirbt und stirbt. Man kriegt durch das Töten von den Gegnern dann Seelen. Mit diesen Seelen kann man sich dann aufskillen. Wenn man stirbt, lässt man diese Seelen fallen. Stirbt man dann nochmal, bevor man die Seelen aufgesammelt hat, verliert man halt alle Seelen. Und wenn du Pech hast und du ganz viele Seelen gesammelt hast, kann sein, dass du auch um die 100.000 Seelen, womit du gerade 20 Level gefühlt aufsteigen könntest, einfach weg sind. Und das passiert öfters, als man denkt. Und ich glaube, jeder hier und jeder, der zuhört, der Dark Souls gespielt hatte, hatte schon Wutanfälle wegen diesem Spiel.
Nein.
Das war mein erstes Soulsborne und ich wusste nicht, was mich erwartet. Also ich habe mir das Spiel einfach random irgendwie gekauft und ich habe es heutzutage, würde ich sagen, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Und ich kann mich an die Szene erinnern, das ist ja der erste Boss, ist auf der Mauer dieser Minotaurus oder was auch immer das da sein soll, dieser Wächter da. Und ich habe meinen Charakter erstellt, bin durch die Welt durch, okay, dann hast du ja so ein oder zwei Mobs, diese Zombie-Leute, die du ja relativ einfach klatschen kannst. Und dann kommt dieser Boss und ich dachte mir nur, what the fuck, ist das gerade deren Ernst? Dieses Spiel hat mir beigebracht, dass ich ein Spiel auch mit Frust und mit Angst verbinden kann und mir das trotzdem den Spaß oder die Motivation gibt, weiterzumachen. Und dieses Gefühl habe ich seitdem mit keinem anderen Spiel so verbunden, wie ich es mit diesem Spiel verbunden habe. Weil jedes andere Spiel, das ich danach gespielt habe, auch die Soulsborne, da wusste ich, auf was ich mich einlasse. Hier nicht. Und ich habe, je weiter ich gespielt habe, immer mehr mit diesem Frust und mit dieser Angst ja, in mir gekämpft, wie bei Catherine vielleicht, mit den Albträumen. Und habe das einfach in diese Spannung, in dieses Spiel Spaß, in diese Motivation umgewandelt. Und es war so ein schönes Erlebnis. Viele kennen den Drachen da auf der Brücke, wenn man den irgendwie sniped mit dem Bogen nachher, dieses Drachenschwert zu bekommen. Das war
Schwanz musstest du ihm abschneiden.
Oder so.
Abschneiden. Ja. Ey, 2011 hieß es einfach Get Good. So ja, einfach. Also ab da ging es los. Tatsächlich aber nicht für mich. Ich bin erst mit Dark Souls 2 eingestiegen. Habe natürlich Dark Souls 1 ein bisschen gespielt. Ich gebe zu, ich habe dieses Spiel nie durchgespielt. So einfach. Ich habe jedes andere Souls-Spiel gespielt, aber Dark Souls 1, da muss ich mich ein bisschen zurückhalten, weil ich es nicht wirklich mitbekommen habe. Ich kenne die Basics, ich weiß, dass du irgendwann mal dort stehst, bam, Anor Londo ist vor dir, die Big City, und du merkst plötzlich, dieses Spiel ist unfassbar riesig, weil du weißt, du kannst im Grunde genommen überall, was du gerade siehst, da kannst du irgendwann mal hin, irgendwie, wir wissen nicht wie, aber irgendwie. Und alles mögliche, Painted World of Avamethias, whatever, der Gag dahinter, alles mega geil. Und was ich nach wie vor feier in jedem Souls-Spiel, aber gerade in Dark Souls 1, ist diese richtig mysteriöse Welt. Wie geil das alles ist, was du da alles drin hast, was für komische Kreaturen, was für verrückte Welten, Areale, alles ist so abgefahren.
Was dir auch einfach nicht erklärt wird, ne? Du ja. musst dir die Story selber zusammenreimen oder durch Item-Beschreibungen quasi dann nachlesen und selber verbinden. Da, das Storytelling, wenn man Bock drauf hat, ist so grandios gestaltet. Ne?
Hat nicht Miyazaki, der Chefentwickler, sogar gesagt, dass noch niemand den richtigen Zusammenhang herausgefunden hat?
Von vorne bis hinten, ja.
Ja, er wartet ja immer noch darauf, dann gibt es wohl irgendwie einen Preis oder sowas, keine Ahnung. Aber noch keiner konnte ihm die richtigen Story-Zusammenhänge nennen.
Verrückt, oder?
Vielleicht sollten wir mal ChatGPT fragen.
Nee, die Lore ist schon richtig, richtig deep, wenn man sich das mal alles reinzieht und dann, wenn man anfängt zu versuchen, die ganzen Spiele miteinander zu verbinden.
Da geht's jetzt richtig
los. Dann geht's erst richtig los. Elden Ring hat da ja auch irgendwie seine Finger drin und plötzlich hast du in Bloodborne mehrere Enden, die auf verschiedene Welten zeigen. Also ist alles super verrückt. Ja.
Ja, das ist die Theorie besteht darin, dass Elden Ring der Ursprung von allem ist quasi und dann mit den verschiedenen Enden von Elden Ring diese Welten entstanden sind, sei es Bloodborne, Dark Souls, Demon's Souls und alles Mögliche. Aber ich wollte nur auf jeden Fall danken für meine Ma, dass sie mich geboren hat und zweitens an Videoland Lohne, weil ich das Spiel dort das erste Mal ausgeliehen habe und gespielt habe tatsächlich. Ne? Ruhe in Frieden, Videoland, wir werden dich vermissen.
Rest in Peace.
War eine schöne Zeit auf jeden Fall, aber dort habe ich das kennengelernt und seitdem ging es einfach nur ab. Vor allem, ich weiß noch genau, wie verzweifelt ich war. Ich dachte mir, was ist das für ein Scheißspiel? Wieso muss das so bockschwer sein? Warum? Denn am ersten Dämon quasi, wo du erstmal vorbeilaufen musst, weil du noch nicht mal eine Waffe hast, den habe ich versucht zu killen. Wie, glaube ich, jeder zum ersten Mal. Ja. Und aber auch nicht nur, weiß nicht, 2, 3 Versuche und dann nicht nach einem anderen Weg gesucht habe, sondern nein, 100.
Ich habe das Spiel auch null gerafft. Also wie gesagt, ich habe mit Dark Souls 2 angefangen. Ich habe dieses Spiel nicht verstanden. Mhm. Ich habe es angemacht und für mich sah es aus, auf den ersten Blick, wie so ein Gothic. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Du läufst erstmal irgendwie rum, du siehst irgendwelche Sachen, du siehst ein paar Gegner rumlaufen. Und da war ich schon so ein bisschen abgefuckt, weil ich zu der Zeit nicht so wirklich Bock hatte auf sowas. Und dann laufe ich zum ersten Mob und klatsche es tatsächlich irgendwie mehr schlecht als recht. Also so einen normalen Mob. Das war jetzt nicht irgendwie der erste Boss wie in jedem Souls, ne? Sondern einfach so. Und dann dachte ich mir, ja, okay, irgendwie ganz nett, aber ja, kein Bock. Und habe es direkt ausgemacht.
Ich fand
einfach ausgemacht, weil ich es nicht verstanden habe. Erst später checkt man ja, okay, was macht dieses Spiel mit einem?
Ich fand in dem Teil aber auch, dass man sieht, dass das das Fundament darstellt zu allem, was später kam und dass es später um einiges gepolischter war. Die Kamera fand ich hier in vielen Sequenzen echt schwierig, absolut, besonders bei Bosskämpfen, die ein bisschen schneller waren.
Oder größer.
Ich fand auch, dass das mit dem Inventar, wenn du ein neuer Spieler bist oder mit dem ganzen Menü, echt schwierig war zu verstehen, okay, was ist das überhaupt, was mache ich hier? Viele Items waren gar nicht erklärt und du hast dich ständig gefragt, was ist das? Ohne einen Guide hättest du vieles nicht verstanden. Nee. Und das ist bei einem Spiel meiner Meinung nach wichtig, dass wenigstens das Gameplay verstehen werden kann. Über die Story kann man dann natürlich streiten.
Was ich so faszinierend finde an jedem Dark Souls-Teil, bei Elden Ring eher weniger, ist aber auch der Fall, ist, das ist so krass, du spielst das Spiel das erste Mal und kackst ab, ne? Wenn du ein paar Dark Souls-Teile vorher schon gespielt hast, dann bist du vielleicht, kackst du nicht so oft ab. Aber wenn du das einmal durchgespielt hast und dann einen zweiten Run startest, allein schon der zweite Run, du weißt verdammt nochmal, wo jeder Gegner ist.
Ja, komplett.
Und das ist für mich das Bezeugnis für richtig geiles Design, Map-Design und alles, was dazugehört. Weil du hast diese verschiedenen Areale und das brennt sich sofort ins Gehirn ein, dort auch, wo jeder Gegner sein wird und keine Ahnung
was. Weil du auch gefühlt an jedem Gegner 10-mal mindestens stirbst.
Ja. So ungefähr, ne?
Ja, ist ja wirklich so. Vor allem, wenn du dann später diese Momente hast, wenn du zu einem Boss rennst. Du verkackst bei einem Boss, das heißt, du rennst wieder zu einem Boss.
Ja, absolut.
Und du läufst ja irgendwann mal so oft zu diesem Boss, dass du diese kleinen Pimps, die da rumlaufen, völlig unterschätzt und sagst, ach, verpiss dich, ihr seid lästig, nervt mich nicht.
Dodgt alles rum
und dann irgendwie bei dem 5. Mal beim Boss verkacken, dodgst du halt nicht mehr den Typen, der da einfach nur rumsteht. Und dann fuckst du dich ja noch mehr ab, weißt du, wie ich meine?
Ach ja, und was die auch in den neueren Teilen rausgenommen haben oder gut verbessert haben, ist, dass man hier im Teil damals einfach den Schild hochnehmen konnte, um den Gegner rumlaufen und dann versuchen, ihn zu backstabben.
Stimmt.
Das hat vieles kaputt gemacht, wenn du das als Spiel exploited hast. Ja, klar, spielst halt einfach anders. Aber das war hier in diesem Spiel so stark, dass du dir das Spiel ein bisschen selbst kaputt gemacht hast dadurch.
Aber
das haben die früher behoben mit Sekiro und so weiter.
Ja, aber du hattest das auch schon in Dark Souls 2 und 3 hattest du das auch wieder. Du konntest zumindest sämtliche Gegner, glaube ich, aber viele in Dark Souls 3 konntest du auch backstabben, aber viele waren dagegen quasi immun. Wenn du es versucht hast, haben die halt irgendwie abgewehrt, pariert oder sowas.
Ja, backstabben konntest du schon immer fast nur die Humanoiden.
Ja. Ja, 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 aber das ging auch später dann auch nicht mehr so einfach, wie jetzt in Dark Souls 1.
Absolut,
das
stimmt richtig, schon.
Ja. Ja, und ich würde sagen, dann kommen wir auch zur Bewertung dieses kräftig, deftig guten Spiels. Denn Dark Souls hat von uns eine A-Bewertung bekommen. Und damit wären wir auch durch mit unserer Liste. Aber wie ihr alle wisst, kommen noch die Honorable Mentions. Und da fangen wir an mit Dead Space 2. Der Nachfolger vom Dead Space 1.
Starker.
Danke, danke.
Nee, haben wir ja ein bisschen gespielt, nicht durchgespielt, ich zumindest. Ich weiß nicht, ob du es mal komplett nachgeholt hast, Hase.
Ich hatte ja vorher schon, als sie rauskam, habe ich sie alle von Anfang an durchgezockt.
Ach krass, Enrico, du hast sie auch durchgezockt?
Ja, ich habe es auch durchgezockt. Fand ich schön, war optisch auch ein bisschen besser. Ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, dass ich es gameplay-technisch nicht so stark fand wie den ersten Teil. Ich glaube, das war so ein bisschen träger, wenn ich mich richtig erinnere.
Wirklich. Es ist ja auch nicht lange Zeit vergangen zwischen Dead Space 1 und 2. Das sind ja, glaube ich, irgendwie 2 Jahre gewesen maximal.
Ja.
Und deswegen haben wir das auch nicht mit reingenommen. Es ist verbessert worden, denke ich, beziehungsweise weiß ich. Ein paar Sachen waren wirklich viel schöner, geiler. Aber das darüber jetzt nochmal zu reden, wäre zu viel, weil es doch sehr ähnlich dem ersten Teil ist.
Genau. So eigentlich der erste Teil, nur die Story weiter.
Mhm. Sie.
Ja.
Spanisch und heißt, ja.
Sie. dann kommen wir zum nächsten Spiel, El Crisis 2, wenn wir schon beim Spanisch sind. Crisis 2, der Nachfolger von Crisis 1.
Läuft wieder auf keinem PC.
Genau, ich glaube, kann bis heute noch nicht auf höchste Einstellung, immer noch kein Rechner. Quantencomputer brennen durch bei Crisis 2 auf höchste Einstellung. Aber nee, es ist genau wie wir beim ersten Teil, deswegen, wir haben über den ersten Teil ja schon gesprochen, haben wir es nicht mit reingenommen. Die Story geht weiter von Crisis. Wir haben hier einen Shooter mit diesen Power-Anzügen. Richtig cooles Spiel. Ja.
Ja. Ja, ich finde, viel mehr ist auch gar nicht so zu sagen.
Genau.
Tatsächlich. Die haben es ein bisschen besser optimiert, das stimmt schon. Es ist lauffähiger als Crisis 1 teilweise. Mhm. Das ist ein Fakt.
Brauchst du trotzdem eine neue Grafikkarte?
Ja. Aber ansonsten more of the same.
Genau. Dann geht's weiter mit Rage. Genau, ein neues Spiel, das rausgekommen ist. Ich selber habe es nicht gespielt, deswegen konnte ich dazu nicht viel sagen.
Ich fand Rage ganz interessant, weil es von id Software ist. Und wer id Software kennt, Doom, haben sie gemacht. Und dann irgendwann mal Rage. Das war von der Art, könnt ihr euch das vorstellen, wie so ein
eine Art Mad Max, ne?
Mad Max vermischt mit, wie ist das andere nochmal?
Max-Mad.
Nee, das mit den Kammern, Schatzjägern.
Borderlands.
Dankeschön. So eine Mischung daraus und war halt einfach super brutalo und keine Ahnung was. Aber es hat im Endeffekt nicht gut abgeschnitten. Das ist nicht super angekommen.
Ja, weiter geht es dann mit Portal 2. Portal 2, auch wieder ein richtig geiles Spiel. Wie Portal 1 auch. Man musste die Rätsel lösen, hatte 2 Portale. Und konnte dadurch dann, wenn man ins eine Portal geht, kommt man aus dem anderen wieder raus. Eigentlich ganz einfach, aber die haben so geile Rätsel eingebaut, dass das Spiel einfach mega, mega geil war.
Mit dem Gimmick natürlich, dass du jetzt zu zweit zocken konntest, vieles auf Koop gelegt war. Na?
Ja, aber ich fand Portal 2 schlechter als den ersten, sage ich ganz ehrlich. Mir war das dann plötzlich zu abgespaced. Die Rätsel wurden, nicht weil sie mir zu kompliziert waren, sondern weil ich irgendwie dachte, okay, plötzlich hast du das Gimmick, so ein Klebsubstanz, wo du dran slidest und keine Ahnung was. Und dann, ach, das war alles irgendwie too much einfach. Portal 1 war in sich gesehen so ein perfektes Spiel, weil es einfach genau dieses System genommen hat, 2 Portale, go for it. So, und das hat es to the max geil gemacht. Und das war so Hammer. Portal 2 war einfach mir persönlich too much. Ich habe es nicht mal zu Ende gespielt, muss ich sagen.
Als nächsten Titel haben wir auf der Liste Battlefield 3. Ich glaube, dazu brauchen wir auch nicht viel sagen. Neuer Battlefield-Teil.
Ja.
Dann kommt Deus Ex Human Revolution.
Deus Ex kann ich tatsächlich nur empfehlen. Das ist ein Cyberpunk-RPG-Spiel. Es ist schwierig reinzukommen, weil es wirklich viel Dialog ist, viel Lesen, viel sehr kompliziert, würde ich schon behaupten. Ne? Aber wenn man einmal in dieser Welt ist, in diese Welt eingetaucht ist, die Charaktere kennenlernt, kann es einen so gut fesseln und es macht wirklich Spaß, das Ding.
Das lehnt sehr, sehr stark an Shadowrun an. Ne? Also wirklich dieses Dungeons and Dragons beziehungsweise Pen and Paper wird so ein bisschen dort schon aufgearbeitet, teilweise mit Würfen, die du treffen musst und sowas. Verschiedene Möglichkeiten, die du hast. Okay, du kannst durch das Fenster, du kannst durch die Tür, du kannst hier jemanden abknallen, du kannst jemanden bestechen, bla 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 bla. Du kannst dich selbst auch aufleveln und skillen und keine Ahnung was. Wie in Cyberpunk jetzt vor relativ kurzem hat es das damals schon gemacht. Natürlich nicht so groß, aber ähnlich.
Ja.
Weiter geht es mit Battlefield 3. Also
ist wrong.
Wrong.
Nee, nicht mit Battlefield 3, weil das hatten wir schon. Das steht aber auch wieder in der Liste. Aber Bulletstorm.
Nie gesehen.
Ja, Bulletstorm nie gesehen. Also das Einzige, was ich an Bulletstorm mich noch erinnere, ist, dass du so eine Art Combo-Kill-System hattest. Es war ein Ego-Shooter und du konntest Gegner an Wände schießen zum Beispiel oder Gegner an Wände treten. Und wenn die so Zacken hatten und sowas, dann hast du quasi durch das Schießen an die Zacken bekommen, plus Kopf explodiert, hast du irgendwie so eine Combo bekommen und dadurch irgendwie eine coole Wertung. Und das hast du quasi die ganze Zeit über gemacht. Du hast dich irgendwo durchgeschossen und ja, das war das Spiel.
Hört sich spaßig an.
Ja.
Dann kommt Orcs Must Die. Ein Tower-Defense-mäßiges Spiel. Beuten von Orks rennen auf dich zu. Du musst dann versuchen, die aufzuhalten durch, Tower Defense mäßig Turrets aufbauen und solche Sachen.
Fallen, eigene Einheiten und
genau.
Sowas.
Genau.
Fand ich immer richtig spaßig.
Ja, das Korb, richtig gut. Das macht wirklich, wirklich Spaß mit einem Kumpel zusammen oder sowas. Geht Splitscreen oder auch per Internet natürlich. Kann man nur empfehlen. Haben André und ich ja mal angefangen mit und das hat echt Spaß gemacht.
Weiter geht es dann mit der Rückkehr. Alice Madness Returns.
Yeah. Ein weiterer Teil der Alice-Reihe, dieser abgefuckten, wir haben das in irgendeinem Spiel, ja 2002, 2003, keine Ahnung, hatten wir das schon mal. Das ist der Nachfolger von American McGee's Alice und geht in dieselbe Schiene. Macht genau das Gleiche, nur halt ein bisschen schöner, ein bisschen neuer, ein bisschen andere Geschichte und ja.
Und dann haben wir einen neuen Mortal Kombat-Teil. Ich glaube, da muss man nicht viel zu sagen. Mortal Kombat kennt jeder.
Mortal Kombat! Ein Reboot tatsächlich. Ich verstehe es immer noch nicht. Mortal Kombat gibt es ein paar Teile quasi und dann wird es gerebootet. Okay. Dann gibt es wieder ein paar Teile, dann wird es gerebootet.
Du brauchst ja keine Story. Du machst einfach neue Grafik und dann klatscht es.
Einfach fighten. Und das finde ich interessant, warum die das machen. Ich habe keine Ahnung.
Ich dachte, du willst jetzt ausführen.
Das interessiert doch keinen, glaube ich. Es geht einfach nur darum.
Das Ding ist, ich habe das Gefühl, Mortal Kombat könnte so eine geile IP sein. Das ist schon relativ cool und es gibt ja auch größere Geschichten in dieser Welt, aber irgendwie schafft es diese Reihe nie wirklich Fuß zu fassen, habe ich das Gefühl. Die war mal groß, keine Frage, jeder kennt Mortal Kombat, aber heute...
Der neueste Reboot von Mortal Kombat, ich habe das durchgespielt bei YouTube und es ist da tatsächlich, wenn du Mortal Kombat Reboot anguckst, ne, also das neueste und dann, was jetzt aus Marvel geworden ist, ne, Multiversus und keine Ahnung was, genau dasselbe.
Ja.
Vielleicht genau so ein dasselbe. Mortal Kombat Dating Simulator mit Scorpion, irgendwie essen gehen, Bowling spielen.
Ja. Das wäre super.
Oh, so Mortal Kombat mit Atlus zusammen, also so Persona-Style? Ja. Oder Mortal Kombat Harvest Moon?
Nee.
Okay. Mortal Kombat Fishing Game, da habe ich dich mit.
Aber was angelst du?
Natürlich abgetrennte Hände.
Und womit angelst du?
Mit abgetrennten Beinen.
Oder Wirbelsäulen.
Verrückt. Verrückt.
Verrückt.
Ja, und damit auch das letzte Spiel aus der Liste, Dragon Age Number 2.
Von der Community angesehen, der schlechteste Dragon Age Teil. Origins hat jeder danach verlangt, nach Dragon Age 2. Inquisition war besser. Velgard kann ich nicht beurteilen, habe ich noch nicht gespielt. Wurde aber nicht so gut angenommen. Aber nichtsdestotrotz ist es ein gutes Spiel und storytechnisch, wenn man die Dragon Age Story will, Bock drauf hat, muss man den Teil auch spielen.
Hm. Okay.
Ja, damit wäre auch diese Liste durch und dann fehlt uns nur noch eins. Das Game of the Year und die Bewertung.
Aber nur noch eins.
Genau. Zuerst sage ich euch, was die Gesamtbewertung des Jahres ist. Wie wir am Anfang gesagt haben, wir haben ein bisschen kritischer jetzt gewertet und deswegen kriegt dieses Jahr eine Gesamtwertung B.
Wie? D.
Ganz okay. Und das Game of the Year ist Metal Gear Nino Kuni.
Verdient.
Verdient, auf jeden Fall. Also Ni no Kuni, Fluch der Weißen Königin oder auf Englisch Wrath of the White
Witch.
Freunde, holt auf jeden Fall schon mal die Regenschirme raus, weil ich glaube, nach diesen beiden Folgen kriegen wir einen fetten Shitstorm.
Oh, möglich.
Weil wir ja gesagt haben, wir wollen ein bisschen kritischer sein und den einen oder anderen Titel, der von der Community doch sehr geliebt wurde, nicht auf S gerankt haben.
Ich sag's schon mal vorne raus, einfach Real Talk. Wir reden hier Klartext. Skyrim hat von uns kein S bekommen.
Ja.
Ja? Minecraft hat von uns kein S bekommen. Das sind so Spiele, wo man sagt, okay, die könnten potenziell ganz oben sein. Ocarina of Time hat von uns kein S bekommen. Dark Souls hat von uns kein S bekommen. Das einzige Spiel in dieser Liste ist Ni no Kuni, das ein S bekommen hat. Und deswegen ist es einfach Game of the Year im Fearless Podcast. Punkt. Findet euch damit ab. Heult leise.
Abonniert uns trotzdem.
Bitte.
Ja.
Ich muss Katzenfutter kaufen, bitte.
Wenn ihr jemanden hasst, dann...
Du hast ein Kind, Alter, wie Katzenfutter? Du brauchst auch Futter für dein Kind.
Dafür habe ich Geld.
Weißt du.
Ja, wenn ihr jemanden hassen wollt, dann hasst Johnny nicht uns. Wenn ihr aber trotzdem liebt, was ihr hört und was wir sagen, dann folgt uns auf Instagram, Spotify, gebt uns Daumen hoch, Sterne, was auch immer ihr geben könnt, Kokosnüsse, alles, was uns hilft, abonniert uns auf Steady, denn unser Traum, die Gamescom, wäre damit einen Schritt näher und ihr könntet auch die Folgen schon einen Schritt früher hören. Und damit ist auch 2011 durch, die neue Dekade ist gestartet.
Wie fandet ihr denn das Jahr soweit?
Ich fand's stark, weil, wir sagen es ja häufig, die Titel, die heutzutage immer noch krass gespielt werden, jetzt in diesen Zeiträumen alle rauskommen. Dark Souls, Minecraft, was immer noch ein Riesentitel ist, ja. Mhm. Skyrim, das Spiel, das immer noch neu aufgelegt wird auf neuen Konsolen oder Taschenrechnern, ja. Es ist einfach so interessant zu sehen, dass wir in das Hier und Jetzt langsam greifen.
Und das ist das Ding, diese Spiele kommen einem vor, als hätte man sie gestern erst gespielt.
Wenn
man
jetzt auch guckt, gestern.
Das sind jetzt 14, 15 Jahre her, wo diese Spiele rauskommen. Und gefühlt ist es also, sind das aber Dinge, die heute, als hätten wir die heute erst gespielt. Und das ist einfach, die neue Gaming-Zeit hat begonnen.
Ich glaube, dieses Jahr zeichnet sehr, sehr gut ab, was immer noch aktuell ist. Und zwar die Variation der Spiele, wenn wir die uns angucken, die Genres, in denen sich die Spiele befinden, die sind immer noch top aktuell. Und diese Genres, die dort vertreten sind, sind auch jetzt genauso vertreten. Also ich denke, dort wurde ein Weg gefunden schon, der bis heute weiterhin reicht, ne? Und dort hat sich die Community, die Gamer, alle möglichen schon klar definiert und gesagt, das wollen wir.
Ja, dann würde ich sagen, danke euch mal wieder fürs Zuhören und danke euch, dass ihr mit mir diese Folge aufgenommen habt. Ich sage tschüss und danke und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ich bin immer noch an seiner Seite.